Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neithardt und das hier ist der Finanzpodcast für intelligente Privatanleger, die sich gerne umfangreich und tiefgründig mit der Geldanlage Peer-to-Peer-Kredite beschäftigen wollen. Ich begrüße euch zu einer weiteren Episode der insgesamt erst zweiten Folge hier auf dem Rethink Peer-to-Peer-Kredite Podcast. Mein Name ist Danny und heute soll es um Bondora gehen, beziehungsweise um den spanischen Kreditnehmermarkt, in dem Bondora aktiv ist. Da gibt es einige Zahlen, die ich in den letzten Wochen und Monaten beobachtet habe, die ich in diesem Podcast gerne zur Diskussion stellen möchte. Und ich habe das Ganze unter dem etwas provokativen Titel "Verbrennt sich Bondora unter der spanischen Sonne" gestellt und werde hier mal auf ein paar Punkte eingehen, über die sich Anleger bei Bondora Gedanken machen sollten, wenn sie vielleicht auch außerhalb von Go & Grow in spanische Kredite, zum Beispiel via Portfolio Pro, investieren. Aber zunächst einfach mal für die bessere Transparenz und für die Zuhörer, die noch nicht wissen, wie ich auch persönlich bei Bondora investiert bin. Bondora und Mintos waren beides meine ersten Investments, die ich im Bereich der Peer-to-Peer-Kredite getätigt habe, damals mit jeweils 2000 Euro. Und ich habe Bondora dann, ich glaube, innerhalb eines Jahres auf bis zu 14.500 Euro hochgezogen. Man muss dazu sagen, damals gab es zum Beispiel das Anlageprodukt Bondora Go & Grow noch gar nicht. Das wurde erst im April 2018 gelauncht. Das heißt, ich war es eigentlich auch sehr gewohnt, zunächst nur mit Portfolio Pro zu investieren, hatte dort sehr progressive Einstellungen. Ich glaube, alles ab D-Rating abwärts, also wirklich nur D, E, F und HR-Ratings, also wirklich nur, wo die Ausfallquoten extrem hoch sind, aber eben auch die Früchte sehr hoch hängen, was eben die Zinsen und auch die mögliche Rendite angeht. Ja, und was hat sich hier eigentlich verändert? Ich habe, darauf werde ich später nochmal zu sprechen kommen, ich habe meine Portfolio Pro Konfiguration im März 2019 eingestellt, nachdem ich im Februar mal eine sehr ausführliche Analyse meines Kreditportfolios vollzogen habe. Das ist auch ein Artikel, für den ich sehr, sehr viel Aufwand betrieben habe. Ich verlinke ihn dir unten in den Shownotes, falls du ihn noch nicht kennst. Er wird später aber auch nochmal in diesem Podcast zur Sprache kommen. Und insgesamt hatte ich damals, weiß nicht, ob ich das jetzt am Anfang schon kurz gesagt hatte, 14.500 Euro bei Bondora investiert. Und ich habe irgendwo gemerkt, dass die Korrelation, beziehungsweise meine Idee, eine Korrelation zwischen einer Toleranz von hohen Ausfallquoten und gleichzeitig aber auch hohen Zinssätzen, dass diese Balance, glaube ich, langfristig nicht so richtig aufgeht bei Bondora. Und einer der Gründe dafür ist, dass bei den Ausfallquoten eben auch die Rückgewinnungsquoten, die sollen jetzt in letzter Zeit bei Bondora wieder gestiegen sein. Allerdings ist das immer ein Prozess, der sehr hohe Kosten veranschlagt und da im Endeffekt für die Anleger an sich nichts übrig bleibt als Rückgewinnung. Insofern kann man davon ausgehen, dass die Kreditausfälle bei Bondora auch real sind für den Investor. Und dann ist immer die Frage, steht das Ganze im Verhältnis zu der Rendite, die man erwirtschaften kann? Und da bin ich eben für mich zu einem negativen Ergebnis gekommen, beziehungsweise habe ich für mich festgelegt, dass ich vorerst mein Investment auslaufen lassen werde, ungeachtet dessen, dass ich allerdings eine sehr große Position auch bei Go & Grow aufgebaut habe. Das heißt, für mich ist Bondora nicht per se von der Liste gestrichen, sondern ich nutze halt die Vorteile von Go & Grow, die mir eben eine verlässliche Rendite mit hoher Liquidität bringt. Das einfach nur als kleiner Disclaimer und als Hinweis der Transparenz von meiner Seite, damit du auch weißt, wie ich persönlich momentan bei Bondora investiert bin. Dann fangen wir also mal an mit dem Thema, was gibt es gerade für Beobachtungen, die ich gemacht habe von Bondora im spanischen Kreditnehmermarkt. Und da möchte ich als allererstes mal auf den Geschäftsbericht von Bondora für das Jahr 2018 verweisen. Den habe ich mir nämlich vor einigen Monaten sehr detailliert angeschaut und auch ausgewertet. und hier einfach mal ganz kurz ein paar Ergebnisse, die dann auch überleiten zum spanischen Kreditnehmermarkt. Also auf der einen Seite ist das Kreditvolumen bei Bondora von 34,9 Millionen Euro im Jahr 2017 auf 61,5 Millionen Euro im Jahr 2018 gesteigert worden. Das entspricht einem Anstieg von ca. 76%. Und führend waren dabei in erster Linie der Heimatmarkt von Bondora, der estnische Heimatmarkt. Das waren insgesamt 37 Millionen Euro. Der finnische, der zweite Kreditnehmermarkt bei Bondora folgte mit 22,2 Millionen Euro. So, und der spanische Markt, der hat im letzten Jahr zum Gesamtergebnis nur mit 2,34 Millionen Euro beigetragen. Und das war ein doch deutlicher Rückgang, nämlich um 51% im Vergleich zum Vorjahr, zum Jahr 2017. Da waren es immerhin noch 4,78 Millionen Euro. Also ungefähr die Hälfte des Kreditvolumens ist im letzten Jahr bei Bondora in Spanien zurückgegangen. Und gleichzeitig, wenn man sich auch die Statistiken anschaut, wie sich der Umsatz entwickelt hat, dann ist dieser in Spanien nur in Anführungszeichen von 1,17 Millionen Euro auf 0,97 Millionen Euro im Jahr 2018 gesunken. Das heißt, das Kreditvolumen an sich ist halbiert worden um 51%. Der Umsatz in Spanien allerdings hat nur einen Rückgang von 15% erlebt. Und ich habe Bondora mal darauf angesprochen, wie diese Korrelation zustande kommt. Und dort hat man mir mitgeteilt, dass man 2018 eben das Engagement bei risikoreicheren Krediten aus Spanien, und dort hat man ganz explizit die HR- und F-Kredite aufgeführt, dass man eben sein Engagement bei diesen risikoreicheren Klassifizierungen reduziert hat. Und diese Aussage, die verdeutlicht sich auch ganz klar und deutlich, wenn man sich mal die durchschnittlichen Zinssätze aus den Jahren 2017 und 2018 ansieht. Das ist eine Grafik. Es gibt ja diesen Beitrag hier auch in einer etwas anderen Form als Artikel auf dem Blog. Schau da gerne mal nach. Dort sind die ganzen Grafiken, über die ich jetzt gleich sprechen werde. Ich werde sie versuchen, anschaulich zu moderieren. Aber wenn du eher denn doch der visuelle Typ bist, dann schau sie dir vielleicht auch parallel nochmal auf dem Blog an. Also was man hier sehen kann, ist, dass der durchschnittliche Zinssatz in Spanien im Jahr 2017 bei 96,4% lag und jetzt im Jahr 2018 nur noch bei 56,4%. Das heißt, dass der durchschnittliche Zinssatz der Kredite ist um 40% gesunken im Vergleich 2017 zu 2018. Und das stützt natürlich irgendwo auch erstmal die These, dass man sich 2018 ein bisschen zurückgenommen hat, gerade was die risikoreicheren und höher verzinsten Kredite angeht. Und dennoch habe ich ein paar Zahlen jetzt in den letzten Monaten bemerkt, die durchaus für, naja, ich möchte nicht sagen Unruhe, aber die schon auf jeden Fall mal zum Nachdenken anregen sollten, wenn man sich überlegt, wie es jetzt auf einmal in 2019 mit Bondora in Spanien weitergehen soll. Und als ich diese Entwicklung gesehen habe oder beobachtet habe mit den durchschnittlichen Zinssätzen in Spanien, da wollte ich einfach von Bondora wissen, was ist geplant mit Spanien als Zukunftsmarkt? Wird man sich dort vielleicht komplett zurücknehmen oder wird man eben sich nur auf bestimmte Kreditnehmer fokussieren? Und darauf habe ich Bondora am 18. Juli 2019 angesprochen und die Aussage war, dass man eben das langfristige Ziel verfolge, ein erstklassiges Kreditgeschäft in Spanien aufzubauen. Und dafür seien eben auch große Mengen von Daten analysiert worden in der Vergangenheit, die man jetzt für das Bewertungsmodell des spanischen Marktes verwendet. Und man plane bei Bondora, dass man das Kreditvolumen in den kommenden Jahren besonders bei den Darlehen mit geringerer Risikobewertung erheblich steigern werde. Und dadurch möchte man eben auch ein ernstzunehmender Konkurrent für die spanische Bankenlandschaft werden. Das heißt also, Bondora hat die Aussage getätigt, dass man mit einer Low-Risk-Strategie in Spanien weitermachen möchte. Und ich denke, das ist ja auch durchaus nachvollziehbar, wenn man da ein bisschen konservativer vorangeht. Und einen Monat, nachdem ich diese Aussage von Bondora bekommen habe, ist Folgendes passiert. Es gab im Juli 2019 die Mitteilung, dass Bondora ein Rekordvolumen finanzieren konnte, und zwar in Höhe von 15,42 Millionen Euro. Und besonders auffällig war hierbei, dass 10,82 Millionen Euro allein durch das Anlageprodukt Go & Grow vermittelt werden konnten. Und das war natürlich ein sehr klares Statement, wie ich finde, gegenüber den vielen Vermutungen und Annahmen, dass man jetzt eben durch den Launch von Mintos Invest and Access sehr stark in Bedrängnis kommen würde, dass es jetzt Bondora den Rang ablaufen würde. Und die Zahlen sind besonders deshalb interessant, weil 10,82 Millionen Euro, wenn man das jetzt auf das gesamte Kreditvolumen in dem Monat bezieht, das ist ein Anteil von über 70%. Und ich habe mal die Zahlen aus den ersten Monaten des Jahres 2019 verglichen. Und da sieht man auf jeden Fall schon eine sehr starke Tendenz, wie sich der Anteil von Go & Grow am Gesamtkreditportfolio, also an den gesamten Anlageprodukten bei Bondora, entwickelt. Und das waren im Januar 2019 schon knapp 50%. Es hing dann immer mal so unter der 50%-Marke. Dann im April waren es mal 63%, 54% im Mai, im Juni 57%. Und nun im Juli 2019 ist es quasi explodiert, über 70%. Und dazu muss man auch sagen, 10,82 Millionen Euro, die hier vermittelt worden sind im Juli, das ist eine 1,5 Millionen mehr als Bondora im gesamten Vormonat über alle Anlageprodukte insgesamt vermitteln konnte. Also das ist schon ein sehr deutliches Ausrufezeichen und hat auf jeden Fall deutlich gemacht, dass Bondora auf jeden Fall nicht gegenüber Mintos Invest and Access jetzt den kürzeren zieht, sondern dass Bondora hier durchaus noch ordentliche Wachstumszahlen in sich trägt. Und für mich war jetzt besonders interessant und auch auffällig, aus welchen Ländern sich dieses Wachstum ergründet hat. Also wo kam dieses Wachstum her? Wo war die Quelle, dass es eben auf einmal so stark angestiegen ist? Und tatsächlich sind 4,16 Millionen Euro alleine aus spanischen Krediten finanziert worden. Ja, und das sind fast so viele wie im gesamten Jahr 2017, also in dem ersten Jahr, wo Bondora in Spanien aktiv war. Dazu gibt es auch einen Nachweis auf dem Blog. Ich zitiere das jetzt mal. Total Originations boomed during month of July, rising 61.2% to a record-breaking of 15.418 million euro. It was originations out of Spain that completely broke new ground over the month, jumping from 11% of total originations to 27% in July. Spanish loan originations totaled 4.16 million over the month, a massive 286% increase. Ja, und jetzt einfach mal die Gegenüberstellung, damit man sich das einfach mal deutlich macht, wie sich die Vermittlung des spanischen Kreditvolumens in den letzten Jahren geäußert hat. Also 2017 waren es 4,78 Millionen Euro, 2018 dann etwa die Hälfte, 2,34 Millionen Euro. Im Juni ist es schon sehr stark angezogen, 1,08 Millionen Euro, also nur in einem Monat. Und jetzt im Juli 2019 waren es 4,16 Millionen Euro. Also da sind die Schleusen in Spanien auf jeden Fall jetzt sehr deutlich geöffnet worden, was, denke ich mal, jetzt auch kein Problem per se ist. Aber die Frage ist natürlich, wo und in welchen Kreditratings ist jetzt dieses Wachstum hergekommen und ist es jetzt tatsächlich diese angekündigte Bankenkonkurrenz von Bondora, wo man jetzt ja tendenziell viele A- und B-Kredite vermuten würde. Und tatsächlich sind eher die spanischen F-Kredite dafür verantwortlich gewesen. Und zwar hat die Auswertung auf dem Blog von Bondora auch gezeigt, dass 2,51 Millionen Euro von den insgesamt 4,16 Millionen Euro alleine spanische Kredite mit einem F-Rating gewesen sind. Und das sind immerhin 60%. Und ja, ist das jetzt die angekündigte Bankenkonkurrenz? Ich habe Bondora darauf angesprochen. Und man hat nochmal darauf verwiesen, dass man erst in den kommenden Jahren vermehrt Kredite mit besseren Ratings in Spanien finanzieren werde. Und außerdem hat man mir gesagt, dass, weil die Herkunft der spanischen Kredite im Vergleich zu den anderen Ländern relativ gering sei, dass man daher eher konservativere Ratings zugeordnet habe. Das bedeutet schlussendlich nicht allein, dass die Kredite in dieser Kategorie ein höheres Risiko aufweisen, es helfe aber dabei sicherzustellen, dass die Kreditqualität eben nicht beeinträchtigt werde und das Risiko im Zuge des weiteren Ausbaus ausgeglichen sei. Also diese letzten Sätze, das war jetzt ins Deutsche übersetzt von dem englischen Zitat, was ich von Bondora bekommen habe. Und um es jetzt nochmal kurz und knapp zusammenzufassen, man sagt also, man wählt bewusst ein etwas konservatives Rating. Das soll aber nicht bedeuten, dass auch die Kredite risikoreicher sind. Und was diese Aussage auf jeden Fall stützt, ist, wenn man sich anschaut, wie hoch auch der durchschnittliche Zinssatz der F-Kredite ist. Und der liegt nämlich bei 55,28%. Und wenn man das mal mit 2017 vergleicht, da lag der durchschnittliche Zinssatz bei, aufgepasst, bei allen Kreditratings, also nicht nur bei den F-Krediten, da sind also auch konservative Ratings mit dabei, dort lag der durchschnittliche Zinssatz bei 96%. Ja, und jetzt nochmal nur die F-Kredite bei 55%. Das heißt, die Aussage von Bondora kann durchaus stimmig sein an dieser Stelle. Oder aber, wenn man es jetzt negativ betrachten möchte, bedeutet das, dass man jetzt risikoreichere Kredite zu schlechteren Konditionen vermittelt. Und natürlich könnte das Ganze jetzt auch in gewisser Weise eine Reaktion auf Invest in Excess gewesen sein, dass man jetzt so ein bisschen mehr Gas geben möchte in Spanien, weil man dort mehr Potenzial hat und man jetzt vielleicht auch bereiter ist, etwas risikoreichere Kreditnehmer mit ins Portfolio aufzunehmen. Und wenn ich mir das Ganze mal anschaue mit historischen Parametern, die ich zum Beispiel auch mit im Rahmen dieser Analyse im Februar 2019 durchgeführt habe, dann deuten die Parameter auf jeden Fall auf eine sehr schlechte Prognose in Spanien hin. Hier mal ein paar Zahlen. Also im Juli 2019 betrug die durchschnittliche Kredithöhe eines spanischen Darlehens 1.972 Euro und im Juni waren es noch 1.916 Euro. Und auch die Anzahl der Kreditnehmer, die ist von 562 im Juni 2019 auf 2.102 Kreditnehmer im Juli 2019 angestiegen. Und auf der anderen Seite ist dafür aber auch das durchschnittliche Einkommen der spanischen Kreditnehmer deutlich gesunken, nämlich von 1.831 Euro im Mai auf 1.665 Euro im Juni und nun nur noch 1.555 Euro im Juli 2019. Das heißt also zusammengefasst, es gibt größere Kreditbeträge jetzt bei spanischen Kreditnehmern, die gleichzeitig auch ein immer geringeres Einkommen haben und zusätzlich fallende Zinssätze. Und jetzt einfach mal der Vergleich zu den Statistiken, die ich selber im Februar 2019 für mein eigenes Kreditportfolio ausgewertet habe. Das war vom 1.10.2017 bis zum 9.2.2019. Das ist also ungefähr ein Zeitraum von 16 Monaten. Und in meinen Einstellungen waren insgesamt 509 spanische Kreditnehmer enthalten und alle nur mit E, F oder HR-Rating. Und jetzt einfach mal die Gegenüberstellung zwischen meinen Auswertungen und dem aktuellen Status quo. Schauen wir uns zunächst mal das Einkommen an. Also bei mir waren es damals in meinem Kreditportfolio 1.960 Euro, die ein spanischer Kreditnehmer im Durchschnitt verdient hat. Und jetzt im Juli 2019 waren es nur noch 1.555 Euro im Durchschnitt. Die durchschnittliche Kredithöhe für einen spanischen Kreditnehmer, die lag bei mir damals bei 1.826 Euro. Jetzt, Juli 2019, sind es schon 1.972 Euro, also ungefähr 150 Euro höhere Kreditsumme bei einem Einkommen, was ungefähr 400 Euro niedriger liegt. Und dann zum Ende noch der durchschnittliche Zinssatz, der lag bei mir damals bei 68,47%. Und jetzt, wenn wir nur die F-Kredite betrachten, dann liegt es bei Bondora bei 55,28%. 8%. Also das sind durchaus alarmierende Zahlen und ich denke, wer hier 1 und 1 zusammenrechnen kann, dem müsste schon klar sein, dass Bondora hier sicherlich vermehrt Kreditnehmer mit aufgenommen hat, die bestimmt größere Schwierigkeiten haben werden, als es meine ohnehin schon hatten. Denn wenn wir uns jetzt einfach mal anschauen, bei mir lag damals in meinen Statistiken die durchschnittliche Kreditlaufzeit bei 39 Monaten. Und nach 16 Monaten, nachdem ich dann das Kreditportfolio ausgewertet hatte, also ungefähr nach, sagen wir mal so 40% der vorgegebenen oder angedachten Kreditlaufzeit, da war jeder dritte Kredit schon im Verzug. Ja, das waren insgesamt 32,81% beziehungsweise 167 Kreditnehmer. Ja, und das deutet aus meiner Sicht nicht unbedingt auf Besserung hin. Und wenn vielleicht auch jemand außerhalb von Go & Grow jetzt zum Beispiel über Portfolio Pro in spanische Kredite investiert hat, zum Beispiel aus der F-Kategorie, der wird sehr wahrscheinlich, oder dem würde ich empfehlen, das mal sehr genau zu beobachten, und der kann mir gerne auch mal eine Nachricht zukommen lassen, wie sich das so in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt hat, weil ich glaube, dass hier eher dunklere Wolken diesbezüglich auf die Investoren zukommen. Kleine Randnotiz noch an dieser Stelle, weil jetzt irgendwie sehr viel auf die Spanier abgeht. Bei meiner Auswertung waren damals die Finnen noch deutlich besorgniserregender. Damals hatte ich nämlich eine Verzinsung von in Anführungszeichen nur 44,58% und damals waren schon 44,66% an Darlehen verzögert. Ich möchte jetzt nicht das Wort ausgefallen sagen, weil das der Termini jetzt nicht korrekt wäre, aber es waren eben, ja, die Verzinsung war so hoch wie die Anzahl der verzögerten Darlehen. Und wenn man sich da mal die Spanier anschaut mit einer Verzinsung von 68% und 32% Verspätung, da konnte man sich über die Spanier eigentlich noch relativ wenig beschweren. Ja, also das einfach mal ein paar Zahlen, die zum Nachdenken anregen sollen, um mal so ein bisschen auch sein eigenes Kreditportfolio bei Bondora zu hinterfragen, sofern du denn dort auch investiert bist. Abschließend vielleicht noch eine kleine Bewertung, wie ich den spanischen Kreditnehmermarkt und Bondora in Verbindung für die Zukunft beurteile. Ich möchte als erstes sagen, ich möchte den Stab gar nicht über Bondora brechen. Es sind natürlich immer Prozesse, die sich entwickeln, und für mich hat Bondora auch schon deshalb immer auch, ja, verdient aus meiner Sicht deswegen auch immer schon Anerkennung, weil es eben ein vergleichsweise sehr transparentes Unternehmen ist, auch wenn manche Zahlen und Statistiken immer sehr chaotisch sind und manchmal auch Dinge sehr unübersichtlich sein können. Aber der Ansatz, Transparenz zu zeigen und herzustellen, der ist bei Bondora, den kann man dem Unternehmen nicht absprechen. Deswegen bin ich auch weiterhin investiert und bin auch weiterhin mit Go & Grow aktiv. Allerdings muss man sagen, gibt es natürlich immer auch Angreifbarkeiten, die dadurch entstehen. Und jetzt ganz speziell in Spanien, klar, es sieht sehr viel nach dieser Kategorie Sonnenbrand aus. Und vielleicht kann es sein, dass Bondora jetzt eben gesagt hat, wir wollen ein starkes Zeichen setzen, wir wollen gegen das Wachstum von Invest in Access vorgehen, wir wollen uns nicht das Wasser abgraben lassen. Und deswegen öffnen wir jetzt die Schleusen für spanische Kreditnehmer. Das kann durchaus sein. Genauso kann es eben wirklich sein, dass Bondora jetzt einfach auch ein bisschen mehr in Spanien ins Risiko gehen möchte, ein bisschen mehr probieren möchte, um zu schauen, wie groß sich dieser Markt für Bondora entwickeln kann. Es ist ja schließlich nur einer von drei Märkten, in denen Bondora agiert, neben dem finnischen und dem estnischen Kreditnehmermarkt. Ja, also insofern ist die Zukunft offen. Was Bondora immer zugute kommen wird oder momentan auch immer zugute gekommen ist, das ist einfach, dass es in dem Publisher-Markt eigentlich der Anbieter ist, der auch die besten Provisionen zahlt. Und wer sich einfach mal so ein bisschen in der Blogger- oder auch YouTube-Landschaft umschaut, der erkennt sehr häufig, dass Bondora Thema und Debatte bei vielen ist, es sehr häufig aber auch wirklich keine wirklich kritische oder differenzierte Auseinandersetzung mit dem Unternehmen gibt. Man bringt sein Jahresupdate, man schaut mal ein bisschen, was mit Go & Grow passiert ist, erklärt die Funktionalitäten. Aber leider ist mir das zu oberflächlich und deswegen war mir das auch wichtig, dieses Thema hier mal aufzugreifen, um auch eben mal ein bisschen kritischer an dieses Unternehmen heranzugehen. Ich kann das guten Gewissens machen. Ich bin natürlich auch selbst nach wie vor sehr hoch investiert. Ich habe jetzt insgesamt mal wieder 4.000 Euro von Bondora abgezogen, von Portfolio Pro. Aber meine Go-and-Grow-Einstellungen, das sind im Depot, glaube ich, gerade etwas mehr als 32.000 Euro noch. Insofern ist da auf jeden Fall genug Skin in the Game, dass ich mir das hier eben auch mal rausnehmen kann und hoffentlich dem einen oder anderen hier ein bisschen vermitteln konnte, dass man bei Bondora nicht auf der faulen Haut liegen sollte, dass man sich durchaus kritisch mit dem Unternehmen auseinandersetzt und vielleicht auch die Berichterstattung anderer Peer-to-Peer-Blogger ein bisschen kritischer versucht zu hinterfragen, warum eben auch das Feedback sehr häufig sehr positiv ist und es immer auch entsprechende Verlinkungen zur Registrierung bei Bondora gibt. Ja, also das auch nochmal ein Hinweis. Für mich persönlich hat sich eigentlich auch durch diese Analyse gezeigt, dass ich mein Portfolio Pro Investment zu Recht gestoppt habe. Es hat mich eigentlich nochmal darin bestärkt, dass ich hier den Kurs der Entsparung fahre. Wenn jemand jetzt sagt, na gut, mir ist die Rendite allerdings zu gering, jetzt allein über Go and Grow 6,75% und wer ein bisschen mehr ins Risiko gehen möchte, dem würde ich tendenziell, das ist keine Anlageberatung an dieser Stelle, aber dem würde ich schon empfehlen, etwas konservative Werte aus dem Heimatmarkt aus Estland zu nehmen und ich glaube, dass man da denn schon ein bisschen besser mitfährt. So, ich merke jetzt, ich habe auch genug gefaselt und gequasselt. Meine Stimme geht jetzt schon langsam weg. Insofern belassen wir es damit. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen ein bisschen aufrütteln und ein bisschen mit ein paar zusätzlichen Informationen helfen zum Thema Bondora und dem spanischen Kreditnehmermarkt. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, tut mir bitte den Gefallen, abonniert ihn gern und schreibt mir auch eine Bewertung bei iTunes. Damit könnt ihr mir wahnsinnig weiterhelfen und damit auch sicherstellen, dass es in Zukunft weiterhin neue Episoden aus der Welt der Peer-to-Peer-Kredite gibt. Powered by Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Insofern wünsche ich euch eine gute Zeit, passt auf euch auf und bis Danny. Ciao, ciao. Das war's auch schon wieder mit dem Podcast für diese Woche. Wenn du auch zukünftig eine kritische und unabhängige Berichterstattung zu Peer-to-Peer-Krediten fördern und erhalten möchtest, dann würde ich mich über eine kurze und ehrliche Bewertung von dir bei iTunes freuen. Du hilfst dem Podcast damit, sichtbarer zu werden und mehr Reichweite zu gewinnen und im Gegenzug bekommst du dafür auch weiterhin kostenlose Analysen und Hintergrundinformationen zu Peer-to-Peer-Krediten. Eine Anleitung dazu sowie weitere Informationen zum Thema findest du auch auf meinem Blog unter rethink-p2p.de/podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis Danny.